So, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich darf heute die Moderation übernehmen und bitte euch als erstes gleich einmal die Plätze in der ersten Reihe zu füllen. Wir Katholiken lassen gern die erste Reihe frei, aber heute nicht. Bitte, 4 Plätze gibt es noch in der ersten Reihe. Wer kommt noch nach vor? Okay. Zu Beginn darf ich den Gummibärli-Raum bewerben. Also wenn eure Kinder vielleicht quengeln oder unruhig sind, ist es sowohl für euch als auch für die Menschen um euch herum, glaube ich, die weitaus attraktivere Option, den Gummibärli-Raum im ersten Stock, den langen Gang nach hinten links. Da gibt es auch Kinderbegleiterinnen, da gibt es ein gemütliches Sofa, Gummibärlis, glaube ich, gibt es nicht, aber Spielzeug und auch den Livestream von dem Vortrag, der jetzt auf uns wartet. Natürlich auch im Foyer die Möglichkeit, wie gewohnt, dem Vortrag mit dem Livestream beizuwohnen. An dieser Stelle darf ich ein herzliches Grüß Gott, ein Willkommen an alle Gruppen übermitteln, mit denen wir jetzt verbunden sind. Das ist eine Gruppe in Neumarkt, in der Steiermark mit dem Ehepaar Lagarde. In St. Pölten die Gruppe in der Franziskanerpfarre mit dem Ehepaar Schlinger, in Wien in der Pfarre Kagran, in Tirol in Kirchbichl und Obsteig und auch in Dornbirn, Graz und Bickenried in Bayern sind Gruppen jetzt über den digitalen Weg mit uns verbunden, die ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüße, wie auch alle, die jetzt auf Radio Maria zuhören. Unser Jahresthema ist heuer Familie, ein Ort, wo Gott wohnt. Und wir wollen in diesem Jahr den hohen Wert unserer Ehe und Familie betrachten. Was sich Gott dabei gedacht hat und wie sehr er in unserer Ehe und Familie wohnen möchte. Es ist ein Jahr, in dem wir unseren Glauben und unser Glaubenswissen stärken möchten. Und heute freue ich mich sehr, dass wir als Referentin Sophia Kubi bei uns haben. Sie ist Magister der Theologie.
Nein.
Entschuldigung, der Philosophie. Sie ist Magister in Philosophie und in leitender Funktion bei der christlichen Rechtsorganisation ATF International tätig, die sich für Meinungsfreiheit, Lebensschutz, Religionsfreiheit und den Schutz von Ehe und Familie einsetzt. War mir zugegebenermaßen noch gar nicht so bekannt, diese Organisation. Eine kurze Internetrecherche hat mir schon gezeigt, dass es eine sehr, sehr große Organisation ist, die weltweit tätig ist und ja, die auch auf ihrer Homepage sehr spannende Einblicke gibt zu den unterschiedlichen Themenbereichen, für die sie sich einsetzt weltweit. Sophia Kubi wohnt in Wien und leitet von hier aus weltweit das Ausbildungsprogramm für Christen in strategischen Positionen, eben für ATF International, für Personen in Recht, Politik, Medien und kulturprägenden Institutionen. Sie selbst hat nach einer tiefen Gottesbegegnung sich als junge Erwachsene taufen lassen und seitdem ist sie von der Frage fasziniert, was der Glaube und die christliche Weltanschauung nicht nur für das persönliche Leben, sondern auch für die soziale Wirklichkeit, für Recht, Politik, Wirtschaft und allgemein den öffentlichen Raum bedeutet. Sie ist Autorin eines französischen Bestsellers über das Thema Sehnsucht und Mangel in der menschlichen Existenz und war unter anderem auch schon bei vielen großen Talkshows zu Gast. Heute spricht sie zu uns über das Thema Gender verstehen, vom Phänomen zur Wurzel. Danke, dass du da bist.
Danke sehr. Danke sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich stelle mir schon mal einen Timer. Ich entschuldige mich für meine Stimme, die ist ungefähr eine Terz tiefer als normal, aber das passiert manchmal im Winter. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und ein Thema mal zu behandeln, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, wo ihr wahrscheinlich alle sagt, erstens nervt's, zweitens haben wir schon viel darüber gehört. Und was kann man jetzt da noch lernen, außer sich wieder mit so einem unangenehmen Thema wie Gender zu beschäftigen? stimme ich vollkommen zu. Aber wir können uns ja nicht unsere Wunschwelt zurechtzimmern, sondern wir leben ja in der Welt, wie sie nun mal ist heute. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um und vor allem, wie werden wir denn fruchtbar in dieser Welt? Und für euch alle, ich selber habe keine Kinder, aber für euch alle stellt sich die Frage, wie erzieht ihr denn eure Kinder in dieser Welt und lebt euer Familienleben? Und das Phänomen ist natürlich allgegenwärtig. Man kann sich dem eigentlich nicht mehr entziehen. Man würde in Österreich manchmal, kann man noch der Versuchung erliegen zu denken, naja, hier ist eigentlich die Welt noch in Ordnung. Ich glaube nicht. Ich werde unter anderem auch über postchristliche Kultur sprechen. Da kann man sich auch sagen, ja, also postchristlich jetzt mal langsam. Ja, unsere Kirchen sind offen, wir haben auch ganz viele davon. Also, von was redest du eigentlich? Ich glaube dennoch, und ich lade sehr, sehr gerne ein zu widersprechen, aber ich glaube dennoch, dass wir in unserem Denken, in den Grundlagen, auf denen wir zum Beispiel Gesetze heutzutage machen, in denen unser politischer Diskurs und öffentlicher Diskurs abläuft, sehr wohl im allgemeinen Westen eigentlich in einer postchristlichen Kultur bereits leben. Und dass ich selbst in Österreich und in Wien, ich meine, meine Freunde, einige sind hier, haben alle so Kinder, die jetzt irgendwie so Teenager-Alter und so weiter sind. Da gibt es kaum jemand, außer man hat extremes Glück, der nicht in der Klasse ein Transgender-Kind hat. Das gibt es kaum mehr in Wien. Und ich sehe, hier nicken schon einige. Also das ist jetzt nicht meine Analyse, sondern es ist einfach nur, wenn man mal anschaut, ist das bei euch in der Schule Thema? Sagt jedes Kind, jeder Teenager heutzutage, ja klar. Und wenn es nicht in der Klasse ist, dann ist es natürlich auf Social Media. Und insofern, glaube ich, müssen wir das Phänomen uns anschauen. Wir werden das heute nochmal anschauen. Verstehen, welches Menschenbild dahinter liegt, ist absolut zentral wichtig. Und dann daraus schließen, was man denn tun kann, wie man denn darauf antworten kann. Und ich möchte zunächst mal ganz kurz ein paar Beispiele geben aus dem wirklichen Leben. Ich entschuldige mich jetzt schon, wenn das irgendjemand schockiert. Wir müssen uns diese Sachen anschauen. Wir können nicht einfach wegschauen, weil es gibt auf Englisch diesen schönen Begriff Willful Blindness, dem erliegen ganz besonders gerne Christen. Einfach zu sagen, nein, ich schaue in die andere Richtung, ich will nicht hinschauen. Gleichzeitig sollen diese Bilder uns aber nicht dazu führen, dass wir sagen, unsere Haltung, die wir da deswegen kultivieren, ist eine von ständiger Empörung. Dass man darüber, was ich euch gleich zeige, empört sein kann, ist schon richtig und ist auch gut, aber das soll nicht die Haltung sein, die wir kultivieren. Das kann ein Moment und soll, in Anbetracht von Ungerechtigkeit muss man empört sein, aber wir wollen darüber hinausgehen und sagen, okay, wie können wir denn tiefer verstehen, sodass wir fruchtbarer sein können und nicht in Empörung stecken bleiben können. Aber ich will euch doch mal ein paar Beispiele geben, wenn das funktioniert. Aha. Moment. Okay, let's see. Yep. Also Tessa Ganserer, wer kennt ihn nicht? Wenn man ihn mag, okay. Ha. Oh, okay. Wir sind in Österreich und nicht in Deutschland. Gut. Danke, dass ihr so schön Antworten gebt, mit Handzeichen. Also, Markus bzw. Tessa Ganserer, Grünen-Abgeordneter in Deutschland, im Bundestag, ist über die Frauenquote der Grünen in den Bundestag eingezogen und ist deswegen also seit längerem Gegenstand von Kontroversen, ganz besonders von feministischer Seite, die Emma, größte feministische Zeitschrift in Deutschland zum Beispiel, regt sich natürlich darüber auf, wie ein Mann, der sich nicht hat umoperieren lassen und der nicht rechtlich sein Geschlecht hat ändern lassen, kommt noch dazu, aber halt so aussieht wie, er sieht eigentlich nicht aus wie eine Frau, aber halt sich eine Perücke anzieht und sich Brüste hat wachsen lassen durch Hormone, über die Frauenquote in den Bundestag einzieht und den Frauen den Platz wegnimmt. Ich erspare euch, was Tessa Ganserer so alles im Parlament vorantreibt, aber das ist einfach mal ein Phänomen aus dem ganz normalen Leben von unserer heutigen Kultur. Caitlyn Jenner kennt wahrscheinlich wirklich jeder, ganz kulturprägend gewesen, Olympiasportler, dann zur Frau geworden, in Anführungszeichen. Und das war natürlich ein Riesen, also ich würde mal sagen, so in den letzten 10 Jahren war die kulturprägendste Transgender-Person war wahrscheinlich Caitlyn Jenner, also Bruce Jenner, kennt man vielleicht die Älteren unter euch als Olympiasportler noch. Und Caitlyn hat dann eben Folgendes gesagt: Ich bin so glücklich nach einem langen Kampf. Ich kann endlich mein wirkliches Ich ausleben. Willkommen in der Welt, Caitlin. Ich kann es nicht erwarten, Sie, Caitlin, oder mich kennenzulernen. Ein weiteres Beispiel. Ellen Page kennt vielleicht jemand. Wer hat den Film Juno gesehen? Aha, ein Pro-Life-Film, wunderschöner Film, kann ich sehr empfehlen. Ellen Page war die Hauptdarstellerin in Juno, ist mittlerweile Elliot Page geworden, kanadischer Schauspieler, Schauspielerin, und sagt, ich war endlich fähig zu entscheiden, ich selbst zu sein und das zu tun, was ich wollte. Ich wusste, ich musste es tun, um wirklich zu leben. Das führt natürlich dann diese ganze Denkweise, dass ich mir selber zurechtlege, wer ich eigentlich wirklich bin, führt das natürlich zu solchen Dingen, die mittlerweile ja auch rechtlich Anerkennung finden in sehr, sehr vielen westlichen Nationen. Das nennt man auf Englisch Thruple, also kein Couple, sondern ein Thruple mit drei, kann man rechtlich anerkennen lassen in ganz vielen Ländern und die sagen eben, Folgendes, diese drei Herren: Wir haben Eizellen geerntet, wir bekamen gleich mehrere, wie schön. Wir haben sie mit Spermien von allen drei Vätern befruchtet, daraus entstanden mehrere Embryonen. Einer der Embryonen war Piper, der andere Parker, also sie haben sich zwei Kinder machen lassen über Leihmutterschaft. Dieses Beispiel, also das sind jetzt wirklich so, ich sag mal, recht willkürliche Beispiele. Es gibt Tausende natürlich von diesen Beispielen, aber nur, dass wir mal so ein bisschen ins Thema reinkommen, also hier er ist sie und sie ist er, ja. Das führt dann also als Paar zu dem hier. Das ist jetzt sicher schon 10 Jahre alt oder so, ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie gestern passiert. Das bin ich und ein Paar, Daniel Black aus Prag, die habe ich jetzt noch vor ein paar Wochen getroffen. War das hier, man kann es ja gar nicht, sie, er war sie, bis vor kurzem, beides Atheisten, er ist jetzt war einer der bekanntesten Genderfrauen in Tschechien, super berühmt, ist jetzt einer der bekanntesten Detransitioners und der einzige, der spricht öffentlich. Und ich habe ihn getroffen, erst im März hat er gesagt, er will wieder als Mann leben, eine faszinierende Geschichte. Danach habe ich einen doppelten Whisky bestellt, also wirklich auch hart, aber faszinierende Geschichte von jemand, der ohne Gottesbezug, ohne Glauben, ohne jegliche Orientierung, was eigentlich Menschsein bedeutet, die wir ja haben, durch diesen ganzen, also einen unglaublichen Leidensweg, inklusive Penis abschneiden, Adamsapfel korrigieren, also er hat, ich glaube, weiß ich nicht, 15 Operationen machen lassen ungefähr, Lippen aufspritzen, die Hände korrigieren lassen und weiblicher machen und. Und hat mir also erzählt, was das eigentlich bedeutet, diese Operation. Es ist unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen, das Leiden. Er war fast dran gestorben und hat dann irgendwann gemerkt, das stimmt alles nicht. Und lebt jetzt wieder als Mann und macht diesen sehr, sehr schmerzhaften Weg zurück, was auch nicht einfach ist. Und hat mir wirklich, wir haben jetzt leider keine Zeit, dass ich euch das mehr im Detail erzähle, das war unglaublich beeindruckend und lohnt sich wirklich, das mal im Detail nachzuvollziehen, was das eigentlich bedeutet, sowohl psychisch als auch körperlich, als auch sozusagen vom gesamten Menschenbild her, wirklich hochspannend, aber natürlich unglaubliches Leiden. Und man kann sich vorstellen, er ist jetzt verlobt und ja, man kann sich vorstellen, wie da das Leben so aussehen wird. Ja, also Sexualität ist nicht möglich, Kinder sind natürlich nicht möglich. Also man lebt schon mit Narben, die natürlich nicht mehr weggehen. Aber es gibt auch andere Kategorien in diesem ganzen Denken und da will ich euch jetzt nur ganz kurz, also wirklich schlaglichtartig zeigen, was überhaupt nicht irgendwie lang gesucht, bis man ein Extrembeispiel findet, sondern was definitiv akademisch total Mainstream ist in den Social Sciences. Und zweitens, es gibt wirklich viele von solchen Fällen. Und zwar dieser Mann, er muss katholisch sein, weil er steht hier mit einer Klosterschwester und seiner Familie, lebt als 6-jähriges Mädchen, hat eine Adoptivfamilie gefunden, Eltern, die ihn adoptiert haben und ihn aufziehen als 6-jähriges Mädchen. Ihr könnt es googeln, findet ihr noch viel mehr Fotos. Und sagt, es ist ein Neuanfang. Wir haben eine neue quasi Familie gegründet und ich darf genau das sein, was ich bin. Also Trans-Age, auf Englisch heißt das Trans-Age, also es gibt Transgender und Trans-Age. Es gibt aber natürlich auch noch Trans Race. Vielleicht hat jemand von Rachel Dolezal gehört, war groß in den Medien. Sie hat für eine Civil Rights Organization gearbeitet in New York, die sich um Farbige, also gegen Rassismus und um die Rechte farbiger Menschen kümmert. Und sie hat einfach gesagt eines Tages, ich bin schwarz und muss als Schwarze im Pass anerkannt werden und muss als Schwarze, ich bin schwarz, bin eine schwarze Frau. Dann ist blöderweise die eigene schwarze Community aufgestanden, hat gesagt, was fällt dir eigentlich ein? Und haben sie rausgejagt, sie hat ihren Job verloren und alles. Aber sie hat gesagt, sie ist in Afrika in einem Tipi aufgewachsen, sie haben sich mit Pfeil und Bogen ihr Essen irgendwie gejagt. Und die Eltern sind in den Medien rausgekommen und haben gesagt, nichts davon ist wahr. Aber sie sagt eben Folgendes, ich weiß nicht, wie es spirituell oder metaphysisch funktioniert, ja, weiß keiner so genau, aber ich weiß, dass ich seit ich denken kann, ein Bewusstsein und eine Verbindung zum Schwarzsein hatte. Das hat mich nie verlassen. Und in einer Radiosendung wird das dann so kommentiert im Race Talk, das ist vielleicht, sie ist vielleicht tatsächlich schwarz. Es gibt eine andere Kategorie des Schwarzseins, bei der es um die Aneignung des Schwarzseins geht, unabhängig von der Abstammung. Ich sag euch diese Zitate, weil die gleich wichtig werden für das Menschenbild, das dahinter liegt. Und also Trans Race, jetzt haben wir hier nochmal Transgender und Trans Race zusammen. Das ist Adam Wheeler, also ein weißer Mann aus Florida, der entschieden hat, als philippinische Frau zu leben, hat sich ein Tuk-Tuk gekauft und sagt, ich heiße jetzt Jadu und bin eine philippinische Frau. Also da haben wir auch die Kombination von diesen Trans-Kategorien, die natürlich beliebig kombiniert werden können. Und er sagt, ich glaube, dass wir alle die Freiheit haben, unser Glück auf unsere eigene Weise zu finden. Und hier das letzte Beispiel, vielleicht das schockierendste. Ein Banker, der war ganz normaler, gibt Fotos von ihm, wo er einfach ein ganz normaler, biederer Mann ist und hat gesagt, er lebt jetzt als Reptil, als Drachenlady und hat sich die Ohren und die Nase entfernen lassen, hat sich die Haut schuppig machen lassen, hat sich die Zunge spalten lassen, hat den Schädel sich Hörner einbauen lassen und so weiter und ist also trans species, also die Spezien überschreitend lebt er. Okay, genug von den Bildern, nur noch das eine Zitat, I am what I am my own special creation. Ich zeige euch danach noch ein paar, aber das war, mehr mute ich euch jetzt gerade nicht zu. Ich will nur sagen, ja bitte, ja, das sind jetzt nicht die total verrückten Phänomene. Ich meine, sie sind verrückt, aber sie sind wirklich Zeichen unserer Kultur. Und ich möchte euch ein paar Zahlen und Fakten mal nennen. Und zwar haben wir seit 2010 ungefähr einen explosiven Anstieg von Transgender. Und dann im Nachhinein kommen natürlich immer mehr Kategorien dazu, weil wenn man einmal das Menschenbild versteht, was dahinter steht, ist nichts von dem, was ihr gerade gesehen habt, eine Überraschung. Und es ist gut für uns, nicht, dass wir irgendwie abgebrüht werden und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Doch, es ist sehr schlimm. Aber es ist gut für uns, wenn wir nicht so, oh, wie kann das denn passieren? Ja, wenn ihr einmal durchdenkt, was dahinter steht, dann ist es nicht mehr eine Überraschung. Und dann sagt ihr, ja, natürlich passiert das. Und wir müssen als Christen, glaube ich, verstehen. Wir müssen mehr in der Tiefe verstehen, sonst sind wir dieser Kultur einfach ausgeliefert. Und alles, was uns bleibt, ist zu sagen, oh, wie kann das denn passieren? Und das ist eben das erlaubt kein fruchtbares hineinwirken in diese Kultur und es erlaubt euch auch nicht, eure Kinder zu erziehen mit einem wirklich tieferen Verständnis, was sich zeigt in jedem Gespräch um den Abendessenstisch. Ja? Also es gibt diesen wahnsinnig explosiven Anstieg von sogenannten, also Gender Dysphoria seit 2010 ungefähr. 80% sind Mädchen, also Gender Dysphoria heißt, wenn man mit seinem biologischen Geschlecht nicht in Übereinstimmung leben kann, aus irgendeinem Grund, oder meint, also wenn man sich nicht identifizieren kann mit seinem biologischen Geschlecht. Es sind interessanterweise ältere, also Bruce Jenner zum Beispiel, sind oft Männer, die Frauen sein wollen. Junge, also das Alter eurer Kinder, sind 80% Mädchen, die meinen, sie müssen jetzt jung sein. Und es ist natürlich die Generation seit ca. 2010, die mit TikTok, Instagram und so weiter einfach aufwächst im täglichen Leben. Es gibt Zahlen dazu, die Statistiken aktuell zeigen, dass die Jugendlichen mehr Zeit in der digitalen Wirklichkeit verbringen als in der analogen. Das heißt, das ist ihre hauptsächliche Welt und ihr hauptsächlicher Referenzpunkt. Das Psychoprofil, ganz interessant von diesen Mädchen, ist eins, was die sozusagen das dominierende Gefühl dieser Generation ist. Auf Englisch heißt das Anxiety, da gibt es viele Studien dazu, also ein Angstgefühl, ganz besonders bezüglich der Zukunft. Und seit wir irgendwelche Daten erheben, ist es die erste Generation, die junge Generation, die in die Zukunft schaut mit Angst und nicht mit Zuversicht und Hoffnung. Das gab es noch nie, seit wir irgendwelche soziologischen Studien haben. Das heißt, sie schauen in die Zukunft mit dieser Anxiety und das Psychoprofil ist eben geprägt von dieser Angst, von dieser Verunsicherung, auch von Depressionen und von schwachem Selbstbewusstsein, was natürlich korreliert mit diesem ständigen Vergleichen mit jeder ist nur immer schön und immer auf Urlaub und hat immer ganz, ganz viele Freunde, was sie auf Social Media ständig sehen. Und es ist interessanterweise dasselbe Psychoprofil wie die Mädchen, die jetzt vielleicht vor 10, 20 Jahren Bulimie oder Anorexie entwickelt haben. Also es ist ganz ähnlich vom Profil her. Der Fachterminus für diese ganz schnelle Gender Transition heißt Rapid Onset Gender Dysphoria. Das heißt einfach, dass innerhalb von weniger Tagen und Wochen oft von einem ganz normalen Mädchen plötzlich, es muss alles anders werden. Ich bin Junge, nehme Hormonblocker und so weiter und so fort. Also diese unfassbar schnelle Entwicklung nennt man Rapid Onset Gender Dysphoria und die hat eben unglaublich zugenommen. Interessant, und es gibt auch wirklich sehr, sehr interessante andere Trends, die werde ich dann auch noch sagen. Aber die Tavistock Gender Clinic in London war die einzige und erste Gender Clinic in England und Wales, eigentlich in der UK, es gibt in Schottland noch eine kleine andere. Und die hat seit 2010 gab es 138 Patienten mit diesem Problem. 2020, also 10 Jahre später, gab es 2383, das sind 1600% Anstieg. Und diese Klinik war berühmt dafür, dass sie Gender-Affirming Care angeboten hat. Das heißt, Pubertätsblocker, Cross-Sex-Hormones, also Frauen nehmen Testosteron, Jungs nehmen Östrogen und natürlich die ganzen Surgeries, also die ganzen Operationen, also Brüste abnehmen, Penis abnehmen und so weiter. Die wurden mittlerweile so oft verklagt. Kira Bell, sagt euch vielleicht was, war ein sehr berühmter Case, ging an den High Court in England. Und sie hat einfach gesagt, mir wurde das quasi aufgedrängt. Ich kam hin, mir ging es nicht gut. Und mir wurde gesagt, ich bin Junge. Und dann wurde mir, bevor ich überhaupt mit den Augen zwinkern konnte, hatte ich diese Hormone plötzlich, die ich da ständig genommen habe. Und sie ist eben vor Gericht gegangen und hat gesagt, nichts, was im Gesetz steht, was passieren muss, also Therapie, Alternativen aufzeigen und, ist passiert. Das Gute ist, die Tavistock-Klinik musste schließen. Mehr als 1000 Familien sind auch vor Gericht gegangen gegen die Klinik. Es haben Psychologen, Ärzte und so weiter haben gekündigt und so weiter. Also es gibt einen Trend. In England wurde es zum Beispiel verboten, Puberty-Blockers zu verschreiben, also pubertätsblockierende Hormone, ist mittlerweile verboten. Interessanterweise auch in Schweden, auch in Norwegen, auch in Dänemark, also sprich die Länder, die am liberalsten sind in Europa, mit all diesen Themen, die sich brüsten, am meisten Gender-Policies und so weiter zu haben, haben das alles mittlerweile wieder verboten. Genau, die Klinik musste schließen, andere Kliniken haben geschlossen und es gibt mittlerweile ein riesiges Detransitioner-Movement. Also so wie der Daniel aus Prag, die eben sagen, nein, das stimmt alles nicht, es macht mich eben auch nicht glücklich und ich gehe zurück zu meinem biologischen Geschlecht. Wenn man googelt, liest man oft so, ja, sind nur 1-2%. Es kam jetzt gerade eine neue Studie raus, 30% nach 4 Jahren hören auf damit. Also es drehen sich einige Dinge um, ganz interessant. Aber jetzt zu den philosophischen und anthropologischen Hintergründen. Wie kommt es denn, dass heutzutage so viele Menschen bereit sind, Ideen, die wirklich für Jahrtausende und bis vor vielleicht 1-2 Generationen keiner Begründung bedürften, plötzlich komplett auf den Kopf gestellt werden und sozusagen das Gegenteil geglaubt wird? Wie kann das denn sein? Ryan Anderson, zeige euch nachher noch sein Buch, eins der besten Bücher zu dem Thema, sehr bekannter so ein Public Intellectual in den USA, der eben zu dem Thema und anderen Themen sehr gut publiziert, fasst es folgendermaßen zusammen, die Person wurde zu einem Selbst, das Selbst wurde sexualisiert und Sex wurde politisiert. Also wenn man die letzten 30 Jahre ungefähr zusammenfassen will in einem Satz, dann trifft der es ziemlich gut. Natürlich sind wir ein Ich, und das ist ganz wichtig, das erstmal zu verstehen. Wir sind ein Ich in dem Sinne, dass wir ein Innenleben haben. Ja, das können wir nicht leugnen und sollen wir nicht leugnen. Die Bibel und die christliche Spiritualität ist voll vom Innenleben des Menschen. Ja, die Psalmen, die Paulusbriefe, Augustinus und so viel in der christlichen Spiritualität spricht davon, dass der Mensch in diesem Sinne ein Selbst ist. Ich selbst mit meinem Innenleben. Aber die Hinwendung zu meinem Inneren stand eben bis vor kurzem oder steht nach wie vor in der christlichen Tradition im Dienst einer intimeren Hinwendung zu Gott, der mir eben immer mehr zeigt, wer ich wirklich bin. Das heißt, in der christlichen Tradition steht die Hinwendung zum Inneren selbst nicht irgendwie losgelöst im Raum, sondern ist eingebettet in Schöpfungstheologie, ist eingebettet in das, was wir glauben, woher wir eigentlich kommen, was eigentlich unsere Existenz für einen Sinn hat. Und sie ist eben das Bemühen, den Glauben an Gott als liebenden Schöpfer nicht nur als Denksystem anzunehmen, was ich durchaus auch mal machen kann, und das ist eine ganz wichtige Dimension, dass ich verstehe, das macht alles Sinn und es ist alles gut, wenn ich darüber nachdenke, wie das Christentum sagt, sondern eben als Wahrheit für mein eigenes Leben existenziell zu erfahren. Das ist das Innenleben und dieses Ich, was das erfahren muss, ja, dass es für mich existenziell wichtig ist, dass es auch meiner Sehnsucht letztlich entspricht. Das heißt, das innere Gewahrwerden der Wahrheit Gottes über mich selbst auch führt immer mehr dazu, dass ich mich dieser Wahrheit eben nicht nur unterordne, weil ich vielleicht verstehe, dass es gut ist, sondern oder ja, weil ich eben rational das auch verstehen kann und soll, oder weil ich es so gehört habe, oder weil meine Eltern mir es sagen, oder, sondern weil ich es immer mehr will. Geistiger und auch moralischer Fortschritt bedeutet also, in einen immer größeren Einklang zu kommen meines eigenen Wollens mit der Wahrheit Gottes und mit meiner gegebenen Natur. Das ist geistiger und moralischer Fortschritt, so wie wir es als Christen sehen würden. Und christliche Erziehung bedeutet demnach, den Willen der Kinder immer mehr nach der Wahrheit zu formen, damit das Kind selbst immer mehr fähig wird, mit zunehmendem Alter, das Wahre und Gute auch selbst zu wollen. Wenn, das würde ich sagen, ist der Maßstab schlechthin für eine gelungene Erziehung. Wenn das Kind selbst anfängt, das Wahre und das Gute selbst zu wollen. Nicht, weil es muss, sondern weil es will. Der postmoderne Mensch hingegen, der sich also von keinem Schöpfergott irgendwie da abhängig wissen will, will sich selbst treu sein. Ja, wie oft hört man das? Ich bin mir selbst treu. Anstatt Gedanken, Gefühle und Handlungen an einer objektiven Realität zu messen, wird eben das Innenleben selbst zur Quelle von Wahrheit. Das heißt, erster wichtiger Punkt ist, wir leugnen nicht, dass wir Innenleben haben und dass es signifikant wichtig ist für die menschliche Existenz. Die Frage ist, was ist denn dieses Innenleben? Ist es selbst Quelle von Wahrheit oder ist es, hat es einen Maßstab, an dem es sich messen lassen kann und auch muss? Subjektivität ist eben nicht mehr als das, ist nicht mehr das innere Gegenstück zur objektiven Realität im postmodernen Denken, sondern wird eben selbst Quelle zur Wahrheit und damit natürlich auch Quelle von Moral. Also wir leben ja in einem hochmoralisierenden Zeitalter, mehr als in jedem Zeitalter davor, glaube ich. Also so moralisierend, wie es bei uns zugeht, ging es also generationenlang nicht zu. Ständig wird man mit moralischen Keulen konfrontiert. Und ganz besonders, wenn man nicht gut heißt, wer jemand eigentlich wirklich ist, denkt an all die Zitate, die ich euch gerade gezeigt habe, das ist natürlich der moralische Fauxpas schlechthin, ja. Also das heißt, die Subjektivität wird zur Quelle von Wahrheit, aber auch eben von Moral. Und das Mantra der postchristlichen Kultur ist der individuelle Ausdruck der Person oder besser gesagt der expressive Individualismus. Das sind alles Begriffe, die ein bisschen holprig sind auf Deutsch, kommen alle aus dem Englischen. Expressive Individualism ist einer der Key Terms sozusagen in dieser ganzen Debatte. Der Mensch erfährt sich nicht mehr als soziales Wesen eingebettet in einen sozialen Kontext, also Familie zum ersten Mal, Freunde, Verein, Schule und so weiter, wo er eben sich selber entfaltet, sondern als Individuum, das irgendwie im luftleeren Raum seine eigene Identität finden muss. Und dieser luftleere Raum, wie wir gleich sehen werden, betrifft eben vor allem auch heutzutage den eigenen Körper. Und das führt dazu, dass der höchste Wert unter der Gen Z, also Gen Z ist so geboren um die Jahrtausendwende, und der Gen Alpha, Generation Alpha sind die, die jetzt ab 2010 geboren wurden. Der höchste Wert dieser beiden Generationen ist es was? Authentisch zu sein. Ja, hört ihr vielleicht von euren Kindern, je nachdem wie alt sie sind. Ich will nur authentisch sein. Tja, Authentizität gegenüber inneren Gefühlen ist ja gar nichts Schlechtes. Ja? Also Authentizität ist nichts Schlechtes, nur sie kann höchst problematisch werden, wenn sie sozusagen die absolute Wahrheit darstellt. Weil wenn ich authentisch bin gegenüber meinen Gefühlen und das der höchste Wert ist, ist das eben wichtiger als das Festhalten an irgendwelcher Art von natürlichen Gegebenheiten oder auch transzendenten Wahrheiten. Und das postmoderne Selbst, nenne ich es jetzt mal, was sich nicht mehr als Geschöpf Gottes sieht, sondern als autonomes Selbst, ist eben keiner Norm, keiner Person, auch den eigenen Eltern nicht, keiner Institution gegenüber rechenschaftspflichtig, sondern gegenüber Therapeuten, die uns sagen, dass der oberste Wert ist, dass du dir selbst treu bleibst. Das führt zu den schlimmsten Brüchen in Beziehungen. Und wenn es den Bruch mit der Familie bedeutet, wenn es den Bruch mit den eigenen Eltern bedeutet, mit Freunden, mit der Kirche, mit sonst wem, ist das alles okay. Hauptsache, du bist dir selbst treu, was immer das bedeutet. Der amerikanische Soziologe Philip Reeve, mittlerweile verstorben, sehr guter Mann, kann ich sehr empfehlen zu lesen, bezeichnete diesen Wandel als den Triumph des Therapeutischen. Also er sagt, unser Zeitalter ist gekennzeichnet von diesem Triumph des Therapeutischen. Religion im Übrigen, weitgehend auch das Christentum, ist quasi reduziert weitestgehend auf Therapeutisches. Ich komme gleich noch dazu, aber ich glaube, wir müssen durchaus selbstkritisch hinschauen, wie wir eigentlich über den Glauben reden. Und in unserer nachchristlichen oder postchristlichen Kultur ist eben dieses therapeutische Selbst zu einem stark sexualisierten Selbst geworden. Nicht überraschend, weil die Sexualität ist das Intimste, was wir haben. Und deswegen ist es nicht überraschend, dass das sozusagen der Dreh- und Angelpunkt geworden ist von diesem Identitätswandel. Ja, die Welt ist besessen mittlerweile von Geschlechteridentität, sexueller Orientierung, Gender Expression, die nur noch Gefühle und Wille als Maßstab hat und Natur und Vernunft irgendwie auf den Müllhaufen der Geschichte wirft. Unsere Sexualität und das, was wir darüber denken, ist zur tiefsten inneren Wahrheit geworden. Vor nicht allzu langer Zeit verstand man unter Kultur die Kultivierung von Tugenden, die uns fähig macht, dauerhafte Beziehungen zu leben, eine eigene Familie aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen und natürlich die sich einem transzendenten moralischen Standard verpflichtet weiß. Das hat sich grundlegend gewandelt. Politik, Richtlinien für Schulen, Institutionen, Lehrpläne, aber auch zum Beispiel, was an unseren Arbeitsplätzen passiert, in unseren Unternehmen und so weiter, ganz zu schweigen von Universitäten, zielen darauf ab, zu garantieren, dass es sicher ist und frei von Kritik vor allem, seinen sexuellen Wünschen oder seiner eigenen Identität zu folgen und sie auszuleben, was auch immer sie sind. Also man muss nur mal einfach sich solche Policies anschauen, solche Guidelines und Richtlinien. Das Allerwichtigste ist, dass das frei von Kritik bleibt. Mittlerweile gibt es Gesetze dazu, die es Psychologen verbieten, zum Beispiel zu sagen, schauen wir doch mal, was dahinter steht, hinter deiner Gender Dysphoria, darf man nicht mehr. In Deutschland verliert man seine Lizenz, Psychologe zu sein, wenn man das tut. Die Bejahung des sexualisierten Selbst ist der Schlüssel zu unserer neuen Politik. Daher ging es bei dem Vorstoß, die Ehe zum Beispiel, ja, wir haben das in den letzten 10, 15 Jahren, war das große Thema die Umdefinierung der Ehe oder die juristische Neudefinierung der Ehe. Da ging es nie um gemeinsame Steuererklärung oder Krankenhausbesuche. Die waren in den allermeisten Ländern sowieso schon geregelt und die hätte man ganz leicht im Zivilrecht einfach regeln können. Sondern es geht darum, anthropologische Wahrheit zu verändern, die seit Jahrtausenden gilt. Und all das sind natürlich Phänomene, wir sagen ja vom Phänomen zur Wurzel, Phänomene einer dahinterliegenden Weltanschauung, die sich gewandelt hat. Und deswegen dürfen wir eben nicht beim Phänomen stehen bleiben, sondern müssen zur Weltanschauung vordringen. Im Westen entfernen wir uns natürlich rapide von Gott, das zeigen alle Zahlen, ja, muss man sich nur die Kirchenaustritte anschauen und so weiter. Dahin, ich mache mir gar nicht so viel Sorgen. Ich meine, die Kirchenaustritte sind dramatisch, aber dahinter liegend ist, dass wir einfach komplett unser Mensch- und Weltbild ändern, weil der Austritt aus der Kirche ist auch nur ein Phänomen. Dahinter ist, dass wir uns eben abwenden, dass Gott uns, also die erste Wahrheit, die allererste, ist, wir sind im Abbild Gottes geschaffen. Und wir sehen eine massive Abwendung von diesem Gott, der uns geschaffen hat und der uns gut geschaffen hat. Wir sehen, dass mit dieser massenhaften Abwendung von Gott in der westlichen Welt eben auch die jüdisch-christliche Weltanschauung immer mehr aus der Kultur verschwindet. Auch da würde ich, jeder, der jetzt denkt, naja, komm, also ja, so schlimm ist es auch nicht. Erstens leben wir in einer Bubble, das müssen wir uns immer wieder sagen. Wir leben in einer ganz, ganz, ganz kleinen Bubble, die wichtig ist, aber wir leben in einer Bubble. Es ist so, es läuft da draußen ganz anders. Jeder, der in irgendeinem säkularen Job arbeitet, ist damit auch konfrontiert und das ist auch ganz gut so, weil sonst verlieren wir irgendwie total den Kompass, in welcher Welt wir eigentlich leben. Und zweitens muss man nur mal ein, zwei Fragen stellen von denen, die sagen, ja, ist doch eh alles klar, um zu merken, nein, so klar ist es überhaupt nicht mehr. Und deswegen würde ich einfach nur davor warnen, zu schnell zu sagen, ja, jetzt komm, so schlimm ist es nicht. Ich glaube, dass tief in unserem Denken der allermeisten Christen auch ganz stark sich ein Wandel des Menschenbildes vollzieht. Und mit diesem Wandel des Menschenbildes wandelt sich eben auch der Glaube des Menschen als Geschöpf, in dessen Existenz Sinn und Bedeutung liegt. Und das mag jetzt so philosophisch abstrakt klingen, das hat extrem konkrete Auswirkungen. Es gilt nicht mehr als gut, generell gesprochen, in der westlichen Welt eine Religion zu haben, sondern es gilt als gut, keine zu haben. Ja, also der Starting Point ist, also wenn man keine hat, ist es viel, viel besser, weil dann sind wir aufgeklärter und so weiter. Und allen verfügbaren Statistiken zufolge ist die Mehrheit im Westen der Meinung, dass wir uns von den als bedrückend und einengend empfundenen Fesseln der Religion und genauer gesagt des Christentums befreien müssen. Allerdings wollen wir natürlich auch sehr gerne Menschenrechte behalten und unsere Sozialsysteme und Solidarität und Freiheit und so weiter. Ja? Das heißt, was passiert ist, wir wollen die guten Früchte des Christentums sehr wohl behalten, ohne den Baum des biblischen Glaubens, an dem diese Früchte hängen. Und Früchte ohne Wurzeln, was passiert? Die halten ganz kurz eine Generation, zwei und dann verfaulen sie. Und das ist unser kultureller Moment, in dem wir leben. Meines Erachtens eröffnet er extrem interessante Möglichkeiten, aber da können wir gleich noch dazu kommen. Wir wollen Freiheit ohne Natur, wir wollen Gerechtigkeit ohne transzendenten Maßstab und das geht eben einfach nicht. Und wir sehen gerade, wir wachen gerade so langsam auf aus dieser Illusion, dass wir alle diesen guten Früchten wie so ein Naturgesetz irgendwie haben könnten, ohne dass wir die Wurzel haben. Was wir erleben, sagt Mark Sayers, ist das Zitat, glaube ich, ein ganz interessanter australischer Pastor, kann ich nur empfehlen, seine Bücher, Mark Sayers, S-A-Y-E-R-S. Was wir erleben, ist nicht die Auslöschung Gottes aus dem weltlichen Denken, sondern die Intronisierung des Selbst als größte Autorität. Gott wird zunehmend in die Rolle des Dieners gedrängt. Es gibt kein Problem mit dem Glauben an Gott, solange Gott mit meinem autonomen Selbst, meinem Lebensstil, meiner Art, meine Sexualität oder Identität zu leben in Einklang steht, dann tut ja Gott auch nicht sehr weh, ja, dann kann er ruhig existieren. Solange Gott eine Art spirituelle Überhöhung meines eigenen Willens ist, hat niemand was dagegen. Aber ein Gott, der Wahrheit vorgibt, der einen Maßstab an mein eigenes Wollen anlegt, der Sinn, Natur und biologische Wirklichkeit vorgibt, und mit diesen Vorgaben was tut? Meine Freiheit einschränkt, verstanden als autonome Freiheit, wird strikt zurückgewiesen. Im Übrigen von den meisten Christen auch. Das ist im Grunde auch gar nichts Neues. Es ist die uralte Versuchung des Menschen, die man Gnosis nennt. Und das ist das Weltbild, was ich jetzt mal ganz kurz beschreiben werde. Was ist Gnosis? Gnosis ist sozusagen die Zwillingsschwester des Materialismus. Nämlich eine Art von Dualismus, eine dualistische Sicht des Menschen, der menschlichen Person, was heißt, dass man letztlich die Leib-Seele-Einheit aufsplitten will. Dass wir nicht mehr sagen, wir sind Einheit von Leib und Seele, sondern wir sind entweder nur entweder Zelt oder Körper oder das Zelt oder Geist, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und das gnostische Denken sagt, der Geist ist das Wesentliche. Und ich zeige euch jetzt mal, wie absolut direkt die Linie von diesem gnostischen Denken, was sich in den ersten Jahrhunderten nach Christus entwickelt hat, bis zu einer Bruce Jenner oder einer Caitlyn Jenner führt. Das gnostische Denken trat eben sehr stark auf im zweiten Jahrhundert direkt nach Christus. Wir haben Denker wie Apelles oder Valentius im zweiten Jahrhundert, die eben eine Lehre entwickelt haben, die radikal andere Antworten auf die Sinnsuche des Menschen gegeben hat, wie diese völlig neue Lehre, von der wir im Markus-Evangelium lesen, von Jesus. Der jüdisch-christliche Glauben an einen Gott, der Schöpfer des Universums ist, der der materiellen Welt, Sinn und Zweck verleiht und der sogar selbst Mensch geworden ist, der selbst Materie geworden ist, verbreitete sich natürlich ganz, ganz schnell in diesen ersten Jahrhunderten. Das war eine absolute Revolution. Wir sind irgendwie damit aufgewachsen. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie radikal anders das ist. Und dagegen hat sich dann haben sich dann gnostische Denker erhoben. Und es ist auch, also die Radikalität dieser Andersartigkeit dessen, was das Christentum gebracht hat, hat eben dann dazu geführt, dass diese gnostische Lehre auftaucht. Und was ist diese Lehre? Die Gnosis oder der Gnostizismus geht aus von einer mythologischen Erzählung und spricht von dieser absolut reinen, transzendenten Gottheit, die sich allerdings außerhalb des Universums befindet, zu der wir keinerlei Verbindung haben können, die absolut unzugänglich ist. Und dann ist irgendwann mal so eine kosmische Katastrophe passiert und dann sind entstanden Demiurgen und Archonten, so nennt das gnostische Denken das. Es sind unvollkommene, blinde und bösartige Wesen, die aber so Halbgötter sind, voller Unwissenheit, Stolz und Neid, also irgendwie so naive, dumme Köpfe, die aber Wesen schaffen können. Und die haben dann die Welt geschaffen. Es ist keine Offenbarung möglich, es ist kein Zugang zu Gott möglich. Und der Mensch ist folglich in diese Welt hineingeworfen und natürlich dann auch in ihr gefangen, weil der Ursprung ist böse, dumm und blind. Und der ist in ihr gefangen und kann sich nur befreien aus dieser Begrenzung und aus dieser engen, schrecklichen Existenz durch den eigenen Geist, durch Wissen. Und so wie der Mensch in der Welt gefangen ist, ist er auch im eigenen Körper gefangen. Das ist gnostisches Denken, 1:1 heute kulturprägend. Die geschaffene Welt ist dann eben deswegen nur so eine Art Machtsystem, das dieses innerste Selbst, das eigentlich sich befreien will aus all diesen Zwängen, versklavt. Und das Mittel dieser Versklavung durch die weltlichen Mächte zu entkommen, ist der Geist, ist das Wissen. Und so wird eben das Wissen und der Geist losgelöst von der Materie der Weg der Erlösung. Der Mensch braucht keinen Erlöser, der Mensch braucht keine Gnade, er braucht keine Umkehr. Er braucht nur dieses eigene Wissen, das sich loslöst von der Materie. Der Erste, der die Unvereinbarkeit des Gnostizismus mit dem Christentum klar herausgestellt hat und als Häresie benannt hat, war Irenäus von Lyon, auch im zweiten Jahrhundert. Ich springe da jetzt drüber, was er gesagt hat, aber er hat im Prinzip das als Häresie entlarvt und gesagt, das ist diametral dem christlichen Denken entgegengesetzt. Mehr als der Materialismus, ich habe gesagt, das sind Zwillingsschwestern, weil sie letztlich die gleiche Wurzel haben, letztlich trennen sie die Einheit von Materie und Geist oder Leib, Seele, wie wir es im Christlichen sagen, aber mehr noch als der Materialismus, wir sagen ja oft heute, wir sind so materialistisch, ich glaube, das ist überhaupt nicht unser Problem. Wir sind gnostisch, das ist unser Problem. Und wenn wir das nicht verstehen, könnt ihr, also Entschuldigung, dass ich so offen rede, aber ihr könnt vergessen, eure Kinder zu erziehen, richtig. Wenn ihr nicht versteht, mit welchem Denken die bombardiert werden, jeden Tag, auf Social Media, natürlich sagt es keiner in philosophischen Terms, aber das ist ja vollkommen wurscht, das Denken ist gnostisches Denken. Und wenn ihr darauf antworten wollt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Gespräche führt mit dieser Generation, müsst ihr das verstehen. Unser Problem ist nicht der Materialismus, wobei der Materialismus auch nicht weit entfernt ist von der Gnosis, weil es eben Zwillingsschwestern sind. Ja? Aber wir sind bombardiert mit gnostischem Denken, dass unsere eigene Identität, unser wahres Ich in meinem Geist alleine liegt. Und Gott ist eben weit entfernt. Ja? Wir haben eigentlich überhaupt gar keinen Zugang zu ihm, sagt der Gnostizismus. Und er formt eben diesen Wunsch, über die Materie hinauszugehen und das als Weg der Befreiung und der Erlösung zu sehen. Es geht nicht um Wahrheit natürlich, sondern es geht um die Erfahrung, es geht um dieses Überschreiten der menschlichen, der materiellen Begrenzungen. Und wenn ihr jetzt so mal Sätze wie Hauptsache es ist gut für dich, das Wichtigste ist, dass du dich damit wohlfühlst. Es muss sich für dich stimmig anfühlen. Alles gnostisches Denken. 1:1. Weil es die Identität und den moralischen Maßstab rein im Geist verortet. Und mit der Materie hat das eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ich bin vielleicht etwas provokant, das bin ich ganz gerne mal, aber ich glaube, dass der Gnostizismus extrem stark ist in der Kirche. Und ob wir es merken oder nicht, ist er auch für uns eine große Versuchung. Er ist nämlich sehr attraktiv und ich glaube, das müssen wir verstehen. Warum ist er so attraktiv? Warum haben wir 1600% Anstieg in Gender Transition? Warum? Weil es unfassbar attraktiv ist, die Freiheit auszuleben, indem ich die Zwänge und die Begrenzungen meiner physischen Realität, meiner materiellen Realität übersteige. Und diese Kultur und unsere technischen Möglichkeiten geben mir eben dazu auch die Instrumente und Mittel. Und ich würde auch sagen, dass wir sozusagen, also vielleicht noch ein Wort zur postchristlichen Kultur, weil ich das vorhin angesprochen habe, dass man denken könnte, naja, also vielleicht in der Zukunft, aber wir leben da noch nicht drin. Ich glaube, dass das schon der Fall ist. Und dass wir auch uns irgendwie verstehen müssen, dass wir nicht, also manche sagen so, ja, wir gehen irgendwie zurück zu dem vorchristlichen Heidentum. Ich glaube, dass das nicht ganz stimmt. Wir haben nämlich 2000 Jahre Christentum dazwischen. Und deswegen, ja, es gibt ganz viele heidnische Trends, die wieder jetzt gerade total am Florieren sind. Aber ich glaube, dass Postchristentum was anderes ist als Vorchristentum. Weil Postchristentum versucht, das Christentum zu überwinden, während es gleichzeitig von all den Früchten lebt, die das Christentum gebracht hat. Und das ist schon eine andere Situation, kulturell gesehen, als wenn wir einfach sagen, diese ganzen, also Christentum ist was radikal Neues. Wir versuchen, Christentum als Kultur zu überwinden und gleichzeitig die Früchte zu behalten. Die postchristliche Kultur versucht, den Trost des Glaubens zu bewahren und ihn gleichzeitig von dem Preis, den er auch fordert, der Verpflichtung und dem Maßstab der Wahrheit zu befreien, die das Evangelium dem individuellen Willen abverlangt und auch auferlegt. Okay, ich springe mal ein bisschen. Ich sehe gerade nur noch 2 Minuten. Okay, kurz mal zusammengefasst die Grundüberzeugungen in der postchristlichen Kultur, die eben wesentlich von der Gnosis geprägt ist. Das höchste Gut, erstens, ist die individuelle Freiheit, das Glück, die Selbstbestimmung und die Selbstentfaltung. Das ist das allerhöchste Gut. Das autonome Ich wird auf den Thron gehoben. Zweitens, Tradition, Religion, überlieferte Weisheiten, Vorschriften, soziale Bindungen, die individuelle Freiheit, das Glück, die Selbstdefinition und so weiter. Also, Entschuldigung, Tradition, überlieferte Weisheiten, Religion und so weiter, die das individuelle Glück einschränken, müssen umgestaltet, dekonstruiert und zerstört werden. Wir haben in der Philosophie seit Jahrzehnten einen starken Trend, den nennt man Dekonstruktivismus. Es muss erstmal alles dekonstruiert werden. Ja, Derrida und solche Leute, für die sich ein bisschen philosophisch interessieren. Was ganz Neues aufgebaut werden. Das ist auch natürlich ein utopisches Denken. Drittens, es gibt keine Tabus mehr. Ich bin überhaupt ganz, ganz schlecht positioniert, euch in irgendeiner Weise Tipps zu geben für eure Kindererziehung, weil ich selber keine habe, aber ich glaube, dass Tabus absolut zentral sind in der Erziehung. Gibt es nicht mehr in diesem Denken. Viertens, die Welt wird sich unweigerlich verbessern, wenn der Umfang der individuellen Freiheit wächst. Also es ist so eine Art von progressiver Ideologie. Also Hauptsache, die Freiheit wächst und dann wird alles irgendwie besser. Fünftens, der wichtigste ethische Imperativ ist die Toleranz gegenüber dem selbstbestimmten Streben einer jeden individuellen Freiheit und nach Selbstentfaltung. Und jede Abweichung von dieser Ethik der Toleranz ist gefährlich und darf nicht toleriert werden. Das hat Papst Benedikt schon lange, schon vor vielen, vielen Jahren die Diktatur des Relativismus genannt. Also Toleranz allen, außer die, die eine andere Meinung haben. Sechstens, soziale Gerechtigkeit wird neu definiert. Es geht nicht mehr darum, dass wir wirtschaftliche Ungleichheit angehen, dass wir Armut irgendwie mindern, dass wir Klassenunterschiede und so, also der alte, sag ich mal, marxistische Kampf, ja, Klassengerechtigkeit und so weiter, sondern soziale Gerechtigkeit hat komplett seine Bedeutung verändert und ist jetzt eben, es geht um die Gleichheit der individuellen Identität, des Selbstausdrucks, also Self-Expression auf Englisch, und der persönlichen Autonomie. Wenn meine Autonomie, also die Achtung meiner persönlichen Autonomie mit meinen Entscheidungen ist soziale Gerechtigkeit. So wird das heute definiert. Und es gibt also hunderte von Lehrstühlen dazu an unseren Unis. Siebtens, der Mensch ist von Natur aus gut. Achtung, wenn man das hört, rote Flag, ja, also alle Alarmglocken müssen angehen. Stimmt nicht. Wir sind gut im Ursprung. Gott hat uns gut geschaffen. Aber wenn man hört, der Mensch ist von Natur aus gut, Punkt, ist das eine diametral entgegengesetzte Position zum Christentum, weil sie die Sünde leugnet und weil sie damit eine ganz wesentliche Dimension leider des Menschseins leugnet. Natürlich damit auch die Tür komplett verschließt zur Erlösung. Es braucht dann auch gar keinen Erlöser mehr. Damit braucht es überhaupt das Christentum gar nicht mehr. Also wenn ihr hört, der Mensch ist von Natur aus gut, Punkt, Achtung, Vorsicht, 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 stimmt einfach nicht. Stimmt auch im Übrigen nicht, die Erfahrung eines jeden Menschen ist anders. Ja, man muss ja nur einmal kurz in sein eigenes Leben schauen und sieht schon, dass es nicht stimmt. Achtens, jeglicher Institution muss misstraut werden, auch ein Zeichen einer postchristlichen Kultur, Staat, Kirche, Schule, Familie, Eltern und so weiter, also jeglicher Art von Institution muss misstraut werden. Neuntens, Formen der äußeren Autorität werden dadurch natürlich abgelehnt und im Zentrum steht die persönliche Authentizität. Ganz kurz noch zur Kirche. Ich weiß, ich bin am Ende der Zeit, aber es scheint mir wirklich wichtig, noch ein Wort zu sagen, weil wir sind ja hier alle engagierte Katholiken, glaube ich zumindest, die wirklich in der Kirche auch sich beheimatet wissen. Diese Art von Denken ist nicht nur, und das ist aber auch wichtig zu verstehen, von, jetzt mal politisch gesprochen, von links bis rechts das dominierende Denken. Also ihr könnt den ärgsten Hippie haben oder die Greta Thunberg oder den libertären Ökonomen oder den konservativen Politiker. Die Chance, dass er genau dieses Denken als Grundlage nimmt, ist sehr hoch. Also es ist nicht nur so, als wären es die bösen Linken. Ja? wenn man sich mal in irgendeiner Weise einen, weiß ich nicht, die ÖVP anschaut, wie die eigentlich so denkt oder die Freiheitlichen oder in Deutschland ist es CDU und so. Das ist an der Tagesordnung. Also das zieht sich komplett durch von links nach rechts im politischen Spektrum. Und in der Kirche ist eben auch das verbreiteter, als man denkt. Zum Beispiel, ich kriege immer einen allergischen Ausschlag, wenn ich höre, es geht um die Rettung der Seelen. Nein, es geht nicht um die Rettung der Seelen. Es geht um die Rettung des Menschen, der Einheit von Leib und Seele ist. Da kommt schon so ein Dualismus durch. Es geht nicht um die Rettung der Seelen, als wäre unsere wahre Identität irgendwo in unserer Seele alleine verortet. Wir sind so sehr Leib und Seele, dass wir in der Ewigkeit Leib und Seele werden. Wir sind nur mal temporär getrennt von unserem Leib. Und dann glauben wir an diese absolut aberwitzige, verrückte Idee, dass wir mit unserem Leib auferstehen. Das ist komplett crazy. Aber das glauben wir. Also bitte nie mehr sagen, es geht um die Rettung der Seelen. Das stimmt einfach nicht. Das ist gnostisches Denken, ganz tief in der Kirche verankert, in ganz frommen Zirkeln. Es ist einfach falsch, weil es nämlich genau dieser Denkweise Nahrung gibt, dass unsere eigentliche Identität, das, was eigentlich erlöst wird, das, was Gott am allermeisten sozusagen braucht von uns, ist im Immateriellen. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ich muss zum Ende kommen. Ich hätte noch so viel zu sagen. Also, wenn ihr eine Idee mitnehmt von heute, dann muss ich noch ganz kurz sagen, was ich glaube, dass gute Wege sind, damit umzugehen. Ja, ihr wartet schon, ja genau. Ist, dass wir verstehen müssen, dass diese ganze Gender, dieser ganze Trend, wenn man versteht, was dahinter steht für ein Denken, und ich hoffe, ich habe euch ein paar kleine Schlüssel jetzt gegeben können, eine unfassbare Attraktivität hat, weil es eben einen ganz starken Impetus hat der Befreiung von Begrenzung. Und wenn es ein Merkmal von Jugendlichkeit, von Sturm und Drang gibt, dann ist es, mich zu befreien von Begrenzung. Das ist ein guter Impuls. Ja? Aber natürlich, ja, wenn ich dann bombardiert werde, wie das eigentlich gehen soll, dass mein Körper Rohmaterial ist, den ich verstümmeln kann, den ich unfruchtbar machen kann, den ich abschneiden kann, ja, dann ist es natürlich extremst gefährlich, weil diese Attraktivität sich mit ganz, ganz schädigenden Methoden und Dingen verbindet. Aber ich glaube, wir müssen diese Attraktivität erstmal wahrnehmen, die das für den Menschen hat. Es hat eine unglaubliche Anziehung, frei zu werden. Ja, das Problem ist, Freiheit losgelöst von Natur führt natürlich zu nichts Gutem. Jetzt, wie können wir damit umgehen? Oh Gott, habe ich mich vertan mit der Zeit. Okay. Reden. Wir müssen drüber reden. Wir müssen leider, glaube ich, leben wir in einer Kultur, wo wir Kindern viel zu früh zumuten müssen, über gewisse Themen zu reden. Und dennoch, glaube ich, ist es besser, wir reden, als wir reden nicht. Verstehen, dass die Attraktivität dieses entkörperlichten Denkens auch für die besten katholischen Familien gilt. Auch für eure Teenager ist das attraktiv. Und das erstmal wahrzunehmen und nicht einfach zu sagen, das ist irgendwie schlecht, sondern darüber reden. Was zieht dich denn daran an? Wie verstehst du deine Freiheit? Und eben aufzeigen, in welche Misere letztlich dieses entkörperlichte Denken und dieser Begriff von Freiheit führt. Auch, glaube ich, gesunde Individualität stärken. Wir wollen nicht christliche Uniformität. Ja, jeder Mann hat den linken Seitenscheitel, jede Frau muss nur irgendwie sich so und so. Das wollen wir nicht. Wir wollen Individualität im gesunden Sinne und das zu stärken. Ja, ich kann mich noch erinnern, gut, hatte ich noch gar keinen Glauben, aber bin mal irgendwie mit 12 in ein Geschäft gegangen und dann hat die Verkäuferin gesagt, ja, also die Jungenabteilung ist dort. Weil ich fand es halt cool, so Cord-Baggies anzuziehen, das war damals in, ja, so weite Hosen und ich weiß nicht was. Ja, so what, also es ist jetzt auch nicht so schlimm, ja, aber ich glaube, eine gesunde Art von Individualität zulassen und stärken ist durchaus was Gutes und nicht sie einzupressen in ein zu enges Korsett von so sollte es sein und so muss man sich anziehen und so müssen die Haare sein und so. Ja? Ich glaube, dass Evangelisierung inklusive unserer eigenen Kinder, der eigenen Kinder, nicht so sehr geht, auch der Kultur im Übrigen, über das Wiederfinden von Spiritualität. Davon gibt es bei weitem genug spirituelle Angebote. Die meisten sind natürlich nicht christlich. Und ich glaube, aber selbst in explizit christlichen Angeboten geht es nicht so sehr darum, Spiritualität wieder zu entdecken, sondern das Erleben, dass der eigene Leib Bedeutung hat. Also für mich, ich glaube, dass Evangelisation viel mehr über das Materielle gehen wird und das wieder richtig zu verstehen, dem Bedeutung zu geben, als über Spiritualität, die sich loslöst von allem Materiellen und nur noch ich und mein Jesus, wenn ich bete und sonst habe ich irgendwie gar keinen Sinn im Leben. Ja? Also das, ich glaube, dass die materielle Dimension ganz entscheidend ist. Der Körper ist eben nicht irgendein neutrales Ding, sondern ist voll Sinn und Bedeutung. Und das wieder zu entdecken und zu kultivieren, dass ich eben nicht einen Körper habe, sondern ein Leib bin, ist, glaube ich, absolut wesentlich, damit überhaupt das Christentum wieder irgendwie eine attraktive Option ist. Ja? Also der materiellen Welt Bedeutung geben, Theologie des Leibes ist natürlich da wunderbar. Studieren und dann in kindgerechter Form oder teeniegerechter Form weitergeben. Redet mit euren Kindern über Identität. Ja? Worin gründet sie denn? Wenn der Leib irrelevant ist oder störend ist oder nicht so, wie ich ihn gerne hätte oder anders als alle anderen oder meine Beine nicht so sind wie die anderen Mädels oder was weiß ich, redet darüber, worin begründet sich denn Identität? Und natürlich die Konsequenzen aufzeigen. Was passiert denn, wenn ich sage, meine Identität ist irgendwo da, wo ich es ganz, ganz stark fühle, dass sie ist? Das hat aber nichts mehr mit dem zu tun, was hier und jetzt, was ich anfassen kann. Die Konsequenzen aufzeigen, die sind nämlich extrem schädlich. Ja? Die führen da ganz, ganz schnell, schneller als man meint, dazu den Körper letztlich zu verstümmeln oder Hormone zu nehmen, unfruchtbar zu werden und, und. Also eine gesunde Leibkultur zu pflegen in den verschiedensten Auswirkungen, da kann man dann wirklich kreativ werden, wie man das macht. Auch wirklich aufpassen aufs eigene Vokabular. Also zum Beispiel Seelen retten. Es zählen vor allem die inneren Werte. Jein. Jein. Nein. Eigentlich nein. Es zählt nämlich genauso der Leib und das Materielle. Ja, ich weiß schon, wie das gemeint ist. Aber passen wir aufs eigene Vokabular, weil dann werden sie bombardiert über Social Media von diesem ganzen Denken und sagen, ja genau, das ist ja eigentlich das, was mir meine Eltern auch gesagt haben. Ja? Also man kann nicht einem 12-Jährigen zumuten, dass er das genau unterscheiden kann. Und dann Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit, wie oft hört man das in Predigt und so, ich will nicht Fingerpointing machen, aber christlicher Glaube ist gut, weil es glücklich macht. Kinder fähig machen, die Wahrheitsfrage zu stellen, ist absolut zentral. Ja, wie oft, gerade in der Jugendpastoral, wenn du glaubst, bist du einfach glücklicher im Leben. Das ist rubbish, sorry. Also ich meine, ja, ich bin auch glücklicher, weil ich glaube. Aber wenn wir das den Kindern beibringen, dass der Glaube wichtiger ist, weil sie glücklicher sind und nicht, weil er wahr ist und weil wir mit etwas Großem konfrontiert sind, was uns Jesus geoffenbart hat, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wenn es ihnen einmal scheiße geht, sie weg sind vom Glauben. Ich meine, sorry. Aber da müssen wir echt aufpassen, wie wir über den Glauben reden. Und ich höre das so oft in Predigten, dass man sagt, ja, es macht dich einfach schöner, das Leben. Ja, auch da, ich weiß schon, wie es gemeint ist und es hat ja auch was Wahres. Aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. Und wir müssen die ganze Wahrheit sagen, sonst haben wir, glaube ich, keine Chance. Und dann eben auch, letzter Punkt, eine alternative Kultur zum Ideal der Autonomie leben. Auch da, ich glaube, wir sitzen dem auf, ohne dass wir es oft merken. Dieses autonome Selbst, das irgendwie doch das Idealbild ist. Ja, teilweise ist es von Staaten erklärt zum Staatsziel, jeden Bürger autonom zu machen. Ich glaube, dass wir da ganz bewusst eine andere Kultur leben müssen und auch erklären müssen, unseren Kindern, Freunden, wen auch immer, warum wir es anders leben. Nämlich, dass wir nicht in der Unabhängigkeit Sinn finden, dass ich mir meine Freunde aussuche, die ich am nettesten finde, ist ja ganz super, wenn man sich seinen Kreis und sein Netzwerk baut, sollen wir auch machen, ja. Aber dass wir eigentlich Sinn finden, ganz besonders im Eingebettetsein, in Beziehungen, vor allem in Beziehungen, die ich mir nicht selbst gewählt habe. Nämlich meine Familie, habe ich mir nicht selbst ausgewählt. Meine Klasse in der Schule habe ich mir auch nicht selbst ausgewählt. Meine Nachbarn habe ich mir auch nicht selbst ausgewählt. Meine Pfarre habe ich mir auch normalerweise nicht selbst ausgewählt, zumindest nicht jeden Einzelnen, der da auch hingeht. Also ganz besonders in Beziehungen, die ich mir nicht selbst wähle, liegt ein absolut wertvoller Schlüssel zum Sinn des Lebens. Und wirklich eine andere Kultur leben als dieses autonome Selbst, das sich alles selbst zurechtlegt, alles selbst wählt, jede Beziehung sich selbst eigenständig auswählt. Ich glaube, da müssen wir einfach nicht implizit, sondern explizit eine andere Kultur leben. So, und ich schließe mit einem Zitat vom Papst Benedikt. Und dann zeige ich euch, sorry Robert, ich weiß, ich bin über der Zeit. Und dann zeige ich euch noch 4 Slides mit Ressourcen für euch. Und zwar sagt Benedikt, dass der Mensch ist abhängig. Das ist seine erste Wahrheit. Deshalb kann nur die Liebe den Menschen retten, denn nur die Liebe kann Abhängigkeit in Freiheit verwandeln. Und alles, was ich euch jetzt gerade gesagt habe in 45 Minuten, heißt, Abhängigkeit ist Gefängnis. Und ich muss mich davon befreien. Und deswegen ist es unfassbar attraktiv. Für unsere Kinder und für euch und für uns und für jeden von uns. Nur die Liebe kann Abhängigkeit in Freiheit verwandeln. Und damit schließe ich, zeige euch aber ganz kurz noch ein paar Ressourcen, die wirklich gut sind. Und zwar einmal, wenn ihr euch, also das jetzt auf Englisch das meiste, es tut mir leid für die, die nicht Englisch lesen, aber das ist ein extrem gutes Buch, Irreversible Damage von der Abigail Schreier. Wenn ihr euch mit dem Phänomen befassen wollt, des Rapid Onset Gender Dysphoria und auch warum denn so viele Mädchen davon angezogen sind, das ist euer Buch, ganz interessant. Gibt es auf Deutsch auch? Sehr gut. Wie heißt es auf Deutsch? Ah, okay, perfekt. Also Abigail Schreier googeln, gibt es auf Deutsch auch. Sehr gut. Dann, Ryan Anderson habe ich gerade schon erwähnt. When Harry Became Sally, ganz, ganz interessant. Natürlich gut, amerikanische Autoren, die schreiben halt auch mehr als wir darüber. Aber sehr, sehr gutes Buch. Responding to the Transgender Moment. Gibt es meines Wissens nicht auf Deutsch. Dieses hier gibt es auf Deutsch, wenn ihr ein bisschen mehr eintauchen wollt. Also das ist ein Heavy Read hier, ja, also die philosophischen Wurzeln, da muss man sich schon wirklich, das muss man sich vornehmen als Projekt, dieses Buch zu lesen. Das liest man nicht einfach mal so abends schnell. Carl Truman ist dasselbe Buch, ja, auf Deutsch. The Rise and the Triumph of the Modern Self. Also wenn ihr philosophisch verstehen wollt, was ist seit 300 Jahren in unserer Kultur los und wie kommt es, dass wir in dieser Kultur leben und in keiner anderen, dann lest dieses Buch meines Erachtens das Beste, was es dazu gibt. Und hier der Siegeszug des modernen Selbst ist gerade auf Deutsch rausgekommen. Und dann, woraus ich gerade zitiert habe, sorry, das Foto ist schlecht, aber von Josef Ratzinger, im Anfang schuf Gott 4 Predigten über Schöpfung und Fall. Daraus war gerade das Zitat. Und eine letzte Quelle, die gerade online gegangen ist, wirklich diese Woche, ist identityproject.tv, eine ganz geniale Organisation, Colson Center. Könnt ihr mich ansprechen, wenn ihr wollt, in der Pause oder jetzt danach. Aber die haben gerade gelauncht, Identity Project. Unfassbar viele Ressourcen, auf Englisch alles leider, aber Videos, Tutorials, Podcasts, also wirklich ein riesen Sammelsurium an wirklich Top-Ressourcen zu dem Thema, wie man mit Kindern sprechen kann, wie man als Lehrer damit umgehen kann. Also ganz, ganz vieles da drin. Genau. Sorry, dass ich über der Zeit bin. Ich weiß nicht, ob es noch Zeit für Fragen gibt. Das überlasse ich den Organisatoren, aber vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ah ja, sehr, sehr gut. Stimmt, stimmt, stimmt. Gut, gut, gut. Gender.at, ja, sorry. Ja, ganz genau. Ist auch relativ neu, jetzt auch online gegangen, vor 2 Monaten ungefähr. Gell? Ja, danke, dass du es sagst. Ja, Gender.at. Mhm.
Ja. Ja, liebe Sophia, vielen, vielen Dank für den, wie ich fand, äußerst bereichernden Vortrag. Du hast uns, glaube ich, die Relevanz dieses Themas sehr ausdrücklich vor Augen geführt. Wie wichtig auch das Verstehen ist, um hineinwirken zu können, die Frage nach dem Warum beantworten zu können. Du hast uns die Wurzeln aufgezeigt, die bis zurück in den Dualismus, den Gnostizismus führen. Die Attraktivität, die gerade auch für Jugendliche darin liegt, das Bild vom Baum und den Früchten und was das auch noch für die Zukunft bedeutet, diese Trennung, darüber werde ich nachdenken. Und das Zitat Triumph des Therapeutischen, das will ich auch noch für mich durchkauen, dann am Heimweg vielleicht im Auto, falls die Kinder einschlafen. Du hast uns auch, glaube ich, abschließend noch den Auftrag mitgegeben, an uns, an die ganze Kirche, die Leiblichkeit, das Materielle wieder zu entdecken und zu kultivieren. Diesen Auftrag möchte ich mir auch mitnehmen und ja, mit einem ganz, ganz großen Dankeschön schließen. Deine Ausführungen waren äußerst bereichernd für mich und ich bin mir sicher für ganz, ganz, ganz viele hier in diesem Raum genauso. Vielen, vielen Dank.
Danke sehr.
Danke.
Ja, ja, ja. Oh, oh, danke, danke, danke. Danke, danke. Sehr schön. Ich habe gar nicht so viele Geschenke erwartet. Danke sehr.